wir haben zu viel Probleme gehabt, einen richtigen Flow ins Spiel zu bekommen. Wir konnten kaum übers Tempo erfolgreich sein, was uns eigentlich immer stark gemacht hat, eine vernünftige Abwehr zu spielen, dass unsere Torhüter eigentlich immer Weltklasse halten, ist auch etwas, auf was wir uns verlassen können. Und daraus konnten wir oft leichte Tore im Tempo machen und so einen Flow ins Spiel kriegen, dass auch unser Angriffsspiel dann leichter von der Hand gegangen ist. Das haben wir kaum geschafft.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts, der ersten im Jahr 2025. Eigentlich sollte die Pause nicht so lang sein, aber es kam die Gesundheit dazwischen. Bei der SG Flensburg-Handewitt war sehr viel los, was auch dazu geführt hat, dass man erstmal einen Timeslot finden musste, um auch einen, sag ich mal, angemessenen Gast zu bekommen, der hier ein bisschen was zur Situation bei der SG sagen kann. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass mein Gast wirklich ein toller Gast ist heute, SG-Kapitän. Johannes Goller ist da. Johannes, guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für das nette Intro. Ich freue mich, hier zu sein.
Mein Name ist Yannick Schabbert, wie immer. Ich glaube, es ist die zweitfrühste Hölle-Nord-Aufnahme. Wir haben gerade so 5. Geburtstag. Also da reißt du dich ganz vorne mit ein. Johannes, ich bin dir sehr dankbar, dass du da bist. Das war jetzt recht kurzfristig und es ist wahnsinnig viel los. Wie ausgeschlafen bist du jetzt schon? Also wann startet der Tag zu Hause mit deinen beiden Kindern, Juna und Bela? Stelle ich mir vor, recht früh.
In der Regel recht früh. Diese Woche komischerweise später als sonst. Also ich musste mir heute den Wecker stellen und war vor den Kindern wach. Das ist in den letzten 4 Jahren gefühlt an einer Hand abzuzählen, wie oft das passiert ist. Aber heute war ich der frühe Vogel. Aber ich bin sowieso eigentlich immer ganz gerne früh wach und deshalb passt mir die Uhrzeit auch ganz gut.
Habt ihr beide Kinder vormittags schon aus dem Haus, also in der Kita bzw. Krippe?
Nee, nur die Große ist im Kindergarten und der Kleine ist noch zu Hause und soll jetzt irgendwann im Laufe des Jahres auch in Betreuung gehen. Ja.
Anschließend fährst du zum Training, deshalb wirklich nochmal vielen Dank für die Spontanität. Johannes, worüber wollen wir heute sprechen? Natürlich ein bisschen über deine ersten Eindrücke, über den neuen Trainer Aleš Pajovic, denn das ist ja die große Nachricht eigentlich für die SG der letzten Wochen. Es wurde ein neuer Trainer gefunden, ein Nachfolger für Nikolai Krikau. Die WM werden wir sicherlich mal streifen, aber es wurde schon sehr viel über die WM gesprochen. Deswegen legen wir da nicht so den Fokus drauf. Natürlich müssen wir auch noch mal über den feststehenden Wechsel nach Melsung sprechen, auch wenn das schon einige Wochen zurückliegt. Aber natürlich weiterhin ein sehr interessantes Thema. Es ist Freitag. Die Folge erscheint auch etwas unüblich heute bereits am Freitag. Normalerweise sind wir ja dienstags, aber damit die Pause nicht noch länger ist, machen wir das so. Du hattest jetzt 2 Trainingseinheiten mit Aleš Pajovic. Ihr seid Mittwoch, habt ihr euch alle wieder getroffen. Aber vielleicht machen wir nochmal einen Schritt nach vorne. Wie waren überhaupt seit dem WM aus die Tage? Was hast du gemacht bis zum Treffen am Mittwoch?
Ja, es ist ja dann so, wenn man aus dem Turnier ausscheidet und es keine Platzierungsspiele gibt, ein relativ spontanes Abreisen. Also dann kurz nach dem Spiel, wenn es feststeht, dass es nicht weitergeht, werden dann Flüge in verschiedenste Richtungen gebucht. Für mich ging es nach Frankfurt, nach Hause praktisch, wo meine Frau mit den Kindern auch war. Und dann haben wir dort einfach die Zeit genossen, das Beste draus gemacht, versucht, den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, aber natürlich so ein Aus im Viertelfinale wurmt dann schon noch einige Tage nach. Trotzdem war es sehr, sehr wertvoll für mich, dem Körper Ruhe zu geben, dem Kopf ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen und auch einfach mal unbeschwert Zeit mit der Familie in der Heimat zu genießen.
Gab es denn auch mal einen Tag ohne Sport? Wir kennen dich ja mittlerweile ein bisschen, du bist da ja positiv wahnsinnig, könnte man sagen.
Es gab 1 oder 2 Tage, wo der Körper mal komplett Ruhe bekommen hat und an denen ich kein Fitnessstudio aufgesucht habe.
Ja, gut. Wie ist das eigentlich? Ihr scheidet aus. Bucht ihr euch denn selber fix den Flug? Oder habt ihr jemanden beim DHB und sagt Bescheid, du, ich muss da und dahin? Kannst du das bitte für mich?
Nee, da sind wir schon sehr gut betreut. Wir haben da einen Mitarbeiter beim DHB, der sich komplett um die Reise an- und abreisen kümmert. Und das war auch dieses Mal wieder sehr, sehr gut organisiert.
Wie waren deine Gedanken, bevor du Mittwoch wieder in Flensburg mit der Mannschaft, die ich getroffen hast, du wusstest, du triffst auf einen neuen Trainer. Warst du ein bisschen angespannt? Warst du nervös? Warst du eigentlich eher positiv gespannt?
Also ich muss sagen, es war ein ganz anderes Gefühl als bei den Wiederkommen im letzten Jahr. Da haben wir zweimal bis zum letzten Tag das Turnier gespielt und mussten danach gefühlt zwei Tage nach dem letzten Spiel wieder in der Halle stehen. Jetzt hatte ich eine knappe Woche dazwischen und das hat einen riesen Unterschied gemacht. Also ich muss sagen, dass ich über diese 4, 5 handballfreien Tage schon so eine Art Vorfreude entwickelt hat, wieder anzufangen, wieder anzugreifen. Und dann kommt natürlich die Nachricht, dass wir einen neuen Trainer gefunden haben. Obendrauf viel interessante Dinge, die dann damit reinkommen. Viel Vorfreude, viele Fragezeichen, wie wird das laufen? Es ist immer in gewisser Weise ein kompletter Neuanfang. Und da war schon die Vorfreude dann da und auch die Lust, wieder loszulegen.
Am Donnerstag wurde das ja offiziell gemacht. Vorher gab es natürlich schon Gerüchte, auch in den Medien. Wann hast du so richtig davon erfahren, dass es passieren wird, dass Aleš Pajovic der Trainer wird?
Ich weiß nicht genau, wann es war, aber Jubo hat mich vorher angerufen, hat mir die Entscheidung mitgeteilt, hat so ein bisschen auch ausgeführt, warum es zu der Entscheidung gekommen ist und auch so ein bisschen schon angedeutet, was Pajo vorhat. Und dann hat er aber auch gesagt, dass er sich persönlich melden wird und dann natürlich auch selbst für das sprechen will, was er mit uns vor allem jetzt in dieser kurzen Zeit vor dem ersten Spiel vorhat.
Hast du dann erstmal auch ein bisschen recherchiert, dich nochmal ein bisschen schlau gemacht, was er so in seiner Karriere gemacht hat, oder hast du es einfach erstmal so angenommen und einfach nur dir deine Gedanken gemacht?
Ich habe nicht recherchiert, wir hatten aber letztes Jahr, also im Jahr 24 mit der Nationalmannschaft zweimal das Vergnügen oder auch weniger Vergnügen gegen Österreich zu spielen. Da hat man schon eine klare Handschrift des Trainers gesehen, eine echt harte, aggressive Abwehr. Eine Mannschaft, die funktioniert, die uns das Leben zweimal sehr, sehr schwer gemacht hat. Und da kannte man natürlich schon so ein bisschen den Trainer der Gegner und auch die Philosophie. Deswegen hatte ich da ein Bild vor Augen, dass er auch eine sehr erfolgreiche Spielerlaufbahn hatte, ist auch irgendwo bewusst. Aber auch Aleš Pajovic als Trainer war mir nicht komplett unbekannt.
Und wie waren deine ersten Gedanken, als du die Nachricht bekommen hast?
Ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Das ist mal ein neuer Weg und glaube auch eine Chance für die Mannschaft, den Horizont zu erweitern. Wenn man mit dem Wissen rangeht, dass Österreich immer sehr auf Abwehr gesetzt hat, auf gute Torhüter und dann Tempospiel und einfach diese Emotionen auf dem Spielfeld verkörpert hat, dann ist das, glaube ich, etwas, wenn wir das hier auch noch mehr hinkriegen, das uns einfach nur besser machen kann. Deswegen finde ich, es ist eine gute Entscheidung. Ich glaube, natürlich ist es auch für ihn keine einfache Situation, jetzt im Januar oder beziehungsweise im Februar die Mannschaft zu übernehmen mit 4 Trainingseinheiten vor wichtigen Spielen in der Bundesliga und in der European League. Trotzdem finde ich, es ist eine gute Entscheidung und ich freue mich auf das Zusammenarbeiten.
War das vorher im Januar Thema bei dir oder warst du letztlich so beschäftigt, dass du dir nicht so viele Gedanken machen konntest? Weil natürlich kann man sich auch vorstellen, dass du dich irgendwann mal gefragt hast, so wer wird's denn nun?
Das war schon ein großes Thema, weil die Tage sind verstrichen und man trifft immer wieder Teamkollegen aus Flensburg in irgendwelchen Hallen. Natürlich war das bestimmende Thema, ob jemand schon weiß oder irgendwelche Ideen hat, wer denn der neue Trainer ist, weil wir natürlich uns alle Gedanken machen, was wir jetzt mit dem halben Jahr und auch in der Zukunft mit der SG passieren wird, was die Ziele sind. Und wir waren uns alle einig, dass die Saison, auch wenn sie nicht richtig zufriedenstellend gelaufen ist bis jetzt, noch immer viele Möglichkeiten für uns bereithält. Und deswegen war da schon von allen Seiten großes Interesse und ja auch eine Hoffnung, dass da eine gute Entscheidung getroffen wird und dass wir da gemeinsam mit dem neuen Trainer von Anfang an voll angreifen können.
Und es ist ja tatsächlich auch nicht so viel nach außen gedrungen. Ich meine, in den vergangenen Monaten wurde in der Öffentlichkeit viel über die SG gesprochen, aus verschiedensten Gründen. Aber hier war es verhältnismäßig ruhig, muss man sagen, oder?
Absolut. Ich glaube, dass der Handball sich allgemein viel in diese Gerüchte-Richtung bewegt hat. Also gefühlt ist alles, was irgendwo mal angedacht wird, sofort auf Social Media oder auf anderen Portalen als Gerücht oder feststehend kursierend. Und dieses Mal war das vom Gefühl her ein sehr ruhiger Prozess, der auch von außen nicht irgendwie getrieben werden konnte, weil wenig bekannt gemacht wurde. Und deshalb, glaube ich, ist das in dem Moment sehr, sehr gut gelaufen.
Mit einem überraschenden Ende?
Ich glaube nicht. Soweit ich das mitbekommen habe, war Payo von Anfang an ein Kandidat. Und dass es natürlich auch ein längerer Auswahlprozess ist, dass da genaue Analysen, viele Gespräche stattfinden, das ist klar, das muss auch so sein. Und wenn am Ende Payo die Entscheider überzeugt hat, dann ist es für mich keine überraschende Entscheidung, sondern genau der richtige Schritt.
Dann kommen wir zum Mittwoch, das erste Training mit allen und das erste Training mit Payo als Coach. Wie war da dein erster Eindruck?
Sehr offen von seiner Seite. Er hat das angesprochen, was ihm in den ersten Tagen wichtig ist, wo wir den Fokus drauf legen wollen und müssen. Er hat auch gesagt, dass es jetzt natürlich nicht möglich ist, den ganzen SG-Handball innerhalb von 4 Tagen umzustellen, zu revolutionieren. Trotzdem hat er einige Dinge im Kopf, die wir anpassen wollen. Und da haben wir von Anfang an losgelegt. Das Gefühl war, dass es eine offene Herangehensweise von ihm ist, dass er da sich auch Mühe gibt, jeden Spieler mitzunehmen. Und deshalb, glaube ich, sind die ersten 2 Tage ja, ziemlich optimal gelaufen.
Okay, kannst du sagen, was so die ersten Schritte sind, auch im Hinblick jetzt auf das Spiel am Sonntag?
Ja, ich werde jetzt nicht in die Taktik reingehen, aber er hat auf jeden Fall gefühlt alle Spiele von unserer Hinrunde angeschaut und hat da auch immer Beispiele an der Hand, was seiner Meinung nach gut gelaufen ist, was aber auch verbessert werden kann. Und dann gehen wir einfach die Themen durch. Das ist Abwehrangriff, Überzahl, Unterzahl, Verteidigung und so weiter, Tempospiel. Und da gibt es in jeder Phase Kleinigkeiten, die wir umstellen wollen, die wir auch jetzt in der Kürze der Zeit umstellen können. Und darauf beschränkt sich das jetzt in den ersten Tagen.
Ja, okay. Lubo Mevranjes hat ein bisschen über 3 Dinge ja auch gesprochen. Abwehr natürlich, die Effizienz im Gegenstoß, der sich ja schon gut entwickelt hat unter Nikolai Krikau, ja, ich finde, eine andere Ebene erreicht hat. Und eben diese Fehlerquote, die oft zu hoch war. Ist das die Schärfung der Sinne für die Abwehr? Ist es gerade für dich auch positiv, dass das jetzt passieren soll? Als Mittelblockspieler und man kann ja sagen Abwehrchef?
Ja, ich glaube schon, dass wir allgemein nicht zufriedenstellend verteidigt haben. Also es waren doch oft Abschlüsse, die zu oder unseren Torhütern zu wenig Chancen geben, die Bälle zu halten. Da hat uns hier und da einfach die Kompaktheit gefehlt und natürlich macht das für einen Abwehrspieler nicht besonders schön, zu viele Gegentore zu kassieren. Auf der anderen Seite war es natürlich auch in gewisser Weise unser Spiel, dass wir Abschlüsse akzeptieren, diese dann schnell beantworten wollen und am Ende ein temporeiches Spiel haben wollen, dass wir mit unserer Qualität im Gegenstoß und im Angriff auch in der Regel für uns entscheiden können. Trotzdem finde ich, dass wir in meiner Anfangszeit hier im Zusammenspiel mit Tobias immer über ein sehr kompaktes und starkes Abwehrspiel gekommen sind, da unseren Torhütern geholfen haben. Und das ist jetzt nicht so, dass wir in der Zeit von Nico das Abwehrspiel eingestellt haben. Trotzdem, glaube ich, gibt es da Potenzial. Und da bin ich natürlich auch sehr interessiert dran, dass wir das wieder nutzen.
Eingestellt wurde es nicht, aber es hat schon eine andere Gewichtung irgendwie bekommen. Ne? Also von der Idee her, mit der sehr hohen Frequenz auch zu akzeptieren, ich kann auch ein Spiel gewinnen, wenn ich 30 Gegentore bekomme.
Ja, früher hatten wir da immer das Ziel, so unter 25 Gegentoren zu bleiben. Und dann waren wir uns sicher, dass wir mit der Qualität und der Frequenz mehr als 25 Tore werfen können. Und hat auch in der Regel gut funktioniert. Trotzdem haben wir auch im letzten Jahr viele Spiele gewonnen, auch wenn wir vielleicht mehr als 25 Gegentore bekommen. Ist einfach eine andere Herangehensweise und wenn wir uns als Mannschaft jetzt auf diesen Weg einstellen, dass wir die Abwehr mehr stärken wollen, dann kann das sicherlich auch uns gut tun.
Könnte oder würdest du Payo als Defensivcoach bezeichnen? Also Mike Machulla war ja schon eher ein Defensivcoach, also der zumindest sehr großen Wert darauf gelegt hat. Nikolai Krikau natürlich ein Offensivcoach, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Payo, wo kann man ihn einordnen?
Das fällt mir jetzt noch schwer. In den ersten 2 Trainingseinheiten haben wir uns vor allen Dingen über unser Überzahlspiel und unsere Abwehr unterhalten und das trainiert. Deshalb ist jetzt vielleicht der erste Eindruck ein Defensivcoach, aber das kann sich auch heute im Training schon wieder geändert haben. Deswegen fällt es mir jetzt gerade noch schwer, da eine Einschätzung zu verändern.
Ja. Ja, stimmt. Ist natürlich auch ein bisschen viel verlangt eigentlich, nach zwei Trainingseinheiten dir jetzt schon diese ganzen Einschätzungen abzuverlangen. Aber natürlich ist es hochinteressant. Vom Ton her hast du schon gesagt, sehr offen, sehr freundlich. Ich habe ihn auch als sehr höflich empfunden beim ersten Kennenlernen. Glaubst du, dass nach der dänischen Lockerheit, die Nico ja hereingebracht hat, ihr hattet schon mehr Freiheiten beziehungsweise nicht mehr so festgezurrte Abläufe an manchen Stellen, wenn ich das zumindest richtig mitbekommen habe. Glaubst du, das wird jetzt alles wieder ein bisschen strenger?
Auch das kann ich bis jetzt schwer einschätzen. Also ich glaube, dass sein oder Apayos Herangehensweise auch locker ist, dass wir natürlich auch abseits des Handballfeldes eine vernünftige Zusammenarbeit und eine gute Zeit zu haben wollen. Das steht auch fest. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Wert er auf minutiöse Abläufe am Spieltag legt und ob das am Ende der entscheidende Faktor ist. Trotzdem hat auch, muss man sagen, die Arbeit von Nikolai sehr gut zu unserer Mannschaft gepasst. Ich glaube, der große Großteil der Spieler hat sich darin sehr, sehr wohl gefühlt und deshalb will ich das auch nicht als falsch darstellen. Und was Pajo jetzt ändern möchte, auf Kürze und vielleicht auch auf lange Sicht, das kann ich, wie gesagt, noch schwer beurteilen.
Wie war so dein Eindruck, wie das generell in der Mannschaft angekommen ist? Weil natürlich gibt es ja einige Spieler, die mit Nikolai Krick auch sehr verwachsen waren, sagen wir mal, die einfach unter ihm ja groß geworden sind, ihre ersten großen Schritte gemacht haben, entwickelt wurden und die sicherlich wahnsinnig enttäuscht waren. Und man hat es ja auch gesehen nach der Entlassung. Die Stimmung war ja sehr weit unten. Das kann man einfach so sagen. Wie ist da jetzt dein Eindruck?
Ja, also das ist, darüber kann man oder muss man nicht streiten, dass das für viele in der Mannschaft ein Riesenschock war, dass Nikolai entlassen wurde, weil er erst mit vielen schon jahrelang zusammenarbeitet, viele Spieler mitentwickelt hat und auf den Weg gebracht hat, diese Karrieren einzuschlagen. Und natürlich auch das Ziel war, glaube ich, von vielen Spielern, vom Trainer, vom Umfeld eigentlich mit diesem Trainer noch viele Jahre zusammenzuarbeiten und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Dass es dann zum Ende kam, war für einige, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. In dem Moment natürlich auch mit Emotionen schwer zu verarbeiten. Jetzt mit einem Monat dazwischen, vielen Spielen mit der Nationalmannschaft, auch Erfolgen größtenteils mit der Nationalmannschaft, glaube ich, ist das schon etwas abgehakt, akzeptiert. Und ich spüre jetzt eine Riesenlust von allen Spielern, mit Pajo den Neuanfang zu starten und da alles für die Gemeinschaft und für die SG zu investieren, dass wir zeigen können, wie viel in unserem Kader steckt und wie gut wir Handball spielen können.
Du sagst, einige waren geschockt. Wie war es denn für dich? Du hast ja die Entlassung von Mike damals mitbekommen. War das hier so, dass du irgendwie aufgrund deiner Erfahrung auch schon ein bisschen was gespürt hast vorher und dann vielleicht gar nicht so überrascht warst?
Ich war auch überrascht, total. Ich weiß natürlich auch, dass wir nicht das gezeigt haben auf dem Handballfeld, was wir uns alle vorgestellt haben. Ich weiß auch, dass das letzte Spiel, was wir mit Nikolai hatten bei den Löwen, schon noch eine große Enttäuschung war. Trotzdem habe ich in dem Moment nicht damit gerechnet, dass es passiert. Allgemein fühlen sich Trainerentlassungen immer extrem schlecht an. Für mich persönlich, aber ich glaube, da kann ich auch für die Mannschaft sprechen, weil man natürlich weiß, dass wir am Ende für das verantwortlich sind, was auf dem Spielfeld gezeigt wird. Wir wissen auch, dass in den Spielen nicht alles an der Taktik gescheitert ist, sondern natürlich auch in gewisser Weise zum Teil an persönlichen Fehlern, an schlechten Abschlussquoten. Und das hat nicht direkt was mit dem Trainer zu tun. Und deshalb sind solche harten Einschnitte natürlich auch immer extrem schmerzhaft für die Mannschaft, weil man in gewisser Weise in der Konstellation, in der man viel investiert hat, versagt hat.
Seid ihr da als Mannschaft jetzt, es war ja alles wahnsinnig hektisch Ende Dezember, ihr habt dann kurz nach der Entlassung das Berlin-Spiel gehabt, dann musstet ihr nach Melsungen im Pokal, dann nach Hamburg, dann war Weihnachten, dann war noch Bietigheim und dann seid ihr ja in alle Richtungen gegangen, alle Winde verstreut.
wie du willst. Ja.
Es ist früh, es ist wirklich früh. Hattet ihr jetzt nach der WM die Gelegenheit, euch als Mannschaft auch einmal in Ruhe zusammenzusetzen, vielleicht auch außerhalb der Duburg-Halle und nochmal zu gucken, irgendwie was war und wo wollen wir hin?
Das hatten wir nicht. Ich glaube, dass auch einige Spieler zum Teil erst Mittwoch angereist sind. Deshalb hatten wir bis jetzt noch nicht viel Zeit, wenn man eine lange Reise, die wir jetzt vor uns haben, was Schönes oder was Gutes abgewinnen möchte, dann gibt es sicherlich in dem Rahmen auch die Möglichkeit für Gespräche in kleineren Gruppen, wenn man das Gefühl hat, dass es in der größeren Gruppe noch was zu besprechen gibt, auch sicherlich dafür. Trotzdem war die Zeit zu kurz in dieser Woche, um da jetzt einen großen Aufarbeitungsprozess einzuleiten. Ich glaube, das ist viel passiert über Gespräche in kleineren Gruppen und wird natürlich auch, wenn da Bedarf ist, auch noch in der nächsten Zeit passieren. Trotzdem, mit einem Monat Nationalmannschaft dazwischen, glaube ich, sind die großen Emotionen jetzt erstmal beiseite gelegt und jeder weiß, um was es geht. Und das ist jetzt der Neuanfang mit Pajo, das erste Bundesligaspiel in Erlangen und dann wichtige Wochen auch in der European League, wo wir auch noch viel vorhaben. Deshalb ist der Blick von mir und mein Gefühl auch der Mannschaft total nach vorne gerichtet.
Wenn du sagst Reise, dann meinst du, dass es direkt von Erlangen weitergeht nach Gummersbach, genau, oder wenn es der Euroleague ist. Ist das für dich als Kapitän jetzt eine Zeit, in der du noch ein bisschen genauer hingucken musst nach einem Trainerwechsel, ob du irgendwas siehst, ob irgendein Spieler vielleicht etwas nicht versteht, was der Trainer von ihm will oder wie auch immer?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich muss man immer die Augen offen halten, aber jetzt umso mehr. Da kommen natürlich Fragen von Pajo zu Abläufen, zu Dingen, wie wir es sonst gehandhabt haben. Erstmal als Handballer, was Abwehrtaktik angeht, was Philosophie angeht, dann aber natürlich auch, was das Ganze drumherum betrifft. Und da sind solche Phasen schon besonders. Ich glaube, es spürt jeder Spieler, dass das ein Neuanfang ist, dass viele Dinge neu erarbeitet werden müssen. Und genauso ist es bei mir auch. Und da versucht man natürlich zu helfen, wo man kann und auch ein Gespür dafür zu haben, wo vielleicht noch das eine oder andere mehr besprochen werden muss, unklar ist. Und ja, da gibt man natürlich, ich persönlich, aber glaube ich auch jeder andere Spieler, sein Bestes, dass wir da den Einstieg für Pajo so gut wie möglich hinkriegen.
Hattest du wiederum mit ihm schon die Chance, mal außerhalb der Duburg-Halle zu reden, in Ruhe?
Wir haben telefoniert Anfang der Woche, haben ein, zwei Sachen besprochen, aber ich weiß, dass er auch mit dem ganzen Organisatorischen im Verein erstmal kennenlernen, von Co-Trainern, vom Staff, da ein bisschen beschnuppern, genug zu tun hat und sicherlich wird sich dafür auch noch ein passender Rahmen finden, beziehungsweise ich glaube, er weiß, dass er jederzeit auf mich zukommen kann, wenn es Fragen gibt und das nehme ich mir natürlich auch raus, dass wenn ich was spüre oder Fragen habe, da natürlich auf ihn sofort zugehen kann.
Ich glaube, das darf man auch tatsächlich nicht vergessen. Das ist ja wirklich jetzt ein Trainer, der von ganz außen kommt. Bei Mike Machulla zum Beispiel war es so, dass er ewig Co-Trainer war, gefühlt vorher. Selbst Lubo war ja schon lange im Verein, als er Trainer wurde damals. Selbst Nico kannte zumindest ja die halbe Mannschaft.
Genau, und eine Sommervorbereitung zu planen und dann auch die Schwerpunkte zu setzen, ist natürlich auch was anderes, als jetzt vier Trainingseinheiten zu haben und dann diesen Kaltstart hinlegen zu müssen.
Wenn man sich so umgehört hat oder beziehungsweise einfach ein bisschen mitgelesen hat, dann hat man so eine gewisse Unzufriedenheit gespürt, weil scheinbar ein großer Name gewünscht worden war im Fankreis. Also ein Name wie Nikolaj Jakobsen, wie Dago Sigurdsson oder ähnlich. Hast du da Verständnis für, dass dann eine gewisse Unzufriedenheit da war, weil nur in Anführungsstrichen alles Pajovic kommt?
Das habe ich nicht und das finde ich auch ehrlich gesagt unfair dem Trainer, der am Ende ausgewählt wurde, nämlich Pajo gegenüber, weil ein Name entscheidet nicht darüber, wie gut die Arbeit sein kann oder wie gut das Ergebnis am Ende sein kann. Ich glaube, du hattest vorhin das Beispiel Mike angesprochen, der als Co-Trainer zum Cheftrainer gemacht wurde, wo ich weiß, damals war ich nicht bei der SG, aber wo ich mir vorstellen kann, dass da vielleicht ähnliche Stimmen aufkamen. Und am Ende sind in den ersten beiden Jahren zwei Meistertitel rausgesprungen. Und deswegen finde ich das nicht in Ordnung, dass man das, bevor man die Arbeit des Trainers gesehen hat, schon ein Urteil fällt. Und ich glaube, dass auch der Verein, das Drumherum, die Mannschaft, alle gemeinsam total offen sein müssen für Payo oder für jeden anderen Trainer, damit das Ganze funktionieren kann. Und deshalb finde ich solche Urteile, bevor die Arbeit überhaupt gestartet hat, nicht in Ordnung. Und ich finde, wir sollten alle mit total offenen Armen Payo empfangen und alles dafür tun, dass diese neue Ära auch erfolgreich sein darf und nicht vorher schon als falsche Entscheidung abgestempelt wird oder mit zu viel Missgunst beurteilt wird.
Der Verein hat sich auch viel Zeit genommen. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass alles genau geprüft wurde, dass genau hingeschaut wurde. Lumen Vranis hatte auch gesagt, am Tag nach der Entlassung von Nikolai Gregor, die nächste Wahl muss natürlich sitzen, völlig klar. Und dementsprechend bin ich komplett bei dir, stimme dir da 100% zu. Die SG hat 7 Weltmeister in ihren Reihen. Ist ja mittlerweile fast schon so ein bisschen Routine, dass da eine Menge Gold irgendwie wiederkommt nach einem Turnier. Bis auf im vergangenen Jahr nach der Europameisterschaft. Wie war da dein Eindruck? Simon Püttlik hat Mittwoch gesagt, es ist natürlich gerade echt schwer, sich jetzt wieder neu zu fokussieren, wieder Motivation zu finden. Natürlich auch noch wahnsinnig müde, die Jungs, vom Feiern. Und sowas muss man ja feiern. Obwohl der Handball ja eigentlich fast so gestrickt ist, dass man die Zeit nicht hat. Wie war da dein Eindruck von den Jungs, von den 7 Dänen?
Ja, ich glaube schon, dass dieses Turnier auch Spuren hinterlässt. Das steht außer Frage. Entweder negativ, wenn du nicht das erreicht hast, was du erreichen wolltest. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Turnier, was du als Sieger abschließt, wo du das eigentlich mehr genießen willst, auch eine Herausforderung, dann wieder mit vollem Elan in der Trainingshalle aufzutauchen. Ich glaube schon, dass die Jungs da jeder auf jeden Fall einen Kampf zu kämpfen haben, da auf das richtige Niveau zu kommen. Mein Gefühl ist aber auch, dass das geschafft wurde. Also, dass jeder in den ersten Trainingseinheiten voll da war, alles aufgesaugt hat, was wir trainiert haben, gute Leistungen gebracht hat und dann auch am Sonntag voll da sein wird. Trotzdem ist es natürlich, aus Erfahrung kann ich das sagen, extrem schwierig. Zum einen für den Körper, aber viel mehr für den Kopf, da diesen Switch hinzukriegen, weil das sind am Ende, ist das ein Tag, den man vielleicht in gewohntem Umfeld hat, nach Feierlichkeit, nach einen unglaublichen Monat, den die Dänen gespielt haben, was eigentlich mehr Genuss irgendwie verdient hätte als einen Tag feiern und einen Tag nach Hause reisen. Und deshalb ist es Jahr für Jahr eine große Herausforderung. Aber viele der Jungs haben das auch schon erlebt. Und in der Regel haben wir das auch in der Vergangenheit gut hinbekommen, wieder in der Bundesliga voll da zu sein.
Böse Zungen behaupten ja, das Feiern war anstrengender für die Dänen als das Turnier selbst, weil sie immer so dominant waren. Aber das ist natürlich nicht ganz fair, weil da natürlich wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt. Und diese beeindruckende Dominanz, die kommt ja nicht von ungefähr. Natürlich, ohne dass wir jetzt das Dänemark-Thema aufmachen wollen, weil dafür haben wir die Zeit gar nicht. Natürlich ist es auch ein bisschen Glück, dass du jetzt so eine Spieleransammlung hast. Aber natürlich ist es auch viel Arbeit, das dahin zu kanalisieren, dass das so endet, dass du bei einer WM fast jedes Spiel mit 10 Toren oder mehr gewinnst.
Also ich glaube, auf dem Niveau im Leistungssport hat das nicht viel mit Glück zu tun, sondern irgendwas muss in Dänemark richtig laufen, im Nachwuchs, in der Talententwicklung, dass diese Ansammlung von Spielern jetzt da ist. Und wenn man auf den Nachwuchs kommt, der auch in den nächsten Jahren noch dabei sein kann, glaube ich, hört das auch nicht auf, dass da gute Spieler dazukommen. Deshalb würde ich da nicht von Glück sprechen, sondern erstmal von guter Talententwicklung, von guter Arbeit im Nachwuchs und dann natürlich auch, glaube ich, von einer gewachsenen Mannschaft, die immer wieder einzelne Spieler dazu bekommen hat, die jetzt einfach auf einem unglaublichen Niveau spielen. Das hat sicherlich auch mit der Arbeit von Nikolai Jakobsen zu tun, aber auch mit einfach einer Erfahrung auf allerhöchstem Niveau, mit Namen wie Gitzel, die irgendwann dazukam, mit Simon Püttlik, der irgendwann dazukam, die einfach sich nahtlos einreihen und da auf allerhöchstem Niveau spielen. Deswegen, glaube ich, kann man da nicht von Glück, sondern einfach von einer unglaublich guten Generation sprechen, die aber auch viel richtig machen, was das Drumherum angeht.
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Simon Püttlik, Emil Jakobsen, Kevin Möller, Mats Menser, Johann Hansen, jetzt
Lukas
Jürgensen und jetzt kommt nochmal Niklas Kegelöcke.
Johann hast du gesagt.
Ja. Johann habe ich gesagt, ja. Haben wir alle 7. Herzlichen Glückwunsch. Und Johannes, wir biegen jetzt da so ein bisschen Richtung WM ein. Bevor wir da weitermachen, machen wir eine kleine Entweder-oder-Fragerunde. So, pass mal auf. 5 Minuten zu spät kommen oder 30 Minuten zu früh?
30 Minuten zu früh.
Ich wurde heute Zeuge davon. Es waren nicht 30 Minuten. Das hat sich auch mit Kindern tatsächlich nicht verändert, weil ich habe das Gefühl, es ist unheimlich schwer geworden, pünktlich zu kommen.
Ja, man muss noch früher anfangen. Das ist auf jeden Fall so.
Ein Jahr ohne Internet oder ein Jahr ohne Kaffee?
Sehr schwere Frage, aber dann würde ich wahrscheinlich ohne Kaffee klarkommen, weil ohne Internet, glaube ich, ist es heute echt schwer.
Das ist echt schwer. Stell dir mal vor, du bist beim Turnier im Januar und hast kein Internet.
Ja, ich glaube, ich würde allgemein auch extrem viele Termine irgendwie verpassen, weil das bei uns alles übers Internet läuft. Also es ist ja fast unmöglich.
Lieber ständig niesen müssen oder ständig Schluck aufhaben?
Ständig Schluck auf, denke ich mal. Das kann man besser verstecken.
Memory oder Puzzle?
Memory.
Ist gefragter bei euch zu Hause?
Ja, beides tatsächlich, aber mir persönlich macht Memory ein bisschen mehr Spaß. Weiß nicht warum.
Weil es so was zu gewinnen gibt.
Vielleicht.
Und die letzte Entweder-Oder-Frage. Briefwahl oder vor Ort wählen bei der Bundestagswahl?
Ja, in meinem Fall Briefwahl, weil wir, glaube ich, am Wahltag in Berlin spielen. Und deshalb ist es bei mir nicht anders möglich, sonst auch gerne vor Ort.
Ihr seid quasi im Epizentrum am 23.
Vielleicht kann man auch eine Wahl in Berlin beantragen, aber das würde den Rahmen sprengen.
Also, Thema WM. 6. Platz mit Deutschland. Vorrunde sehr gut gemeistert, mit natürlich ein paar Herausforderungen. In der Hauptrunde Dänemark, haben wir gerade drüber gesprochen, in Herning vor den dänischen Fans. Natürlich sehr schwierig, da zu bestehen und was zu holen. Und das ist euch dann letztlich auch nicht gelungen. Und dann die Hauptrunde aber überstanden und dann eben dieses Viertelfinale gegen Portugal mit der Niederlage in letzter Sekunde im Prinzip. Verfolgt oder hat dich diese Szene noch so ein bisschen verfolgt? Du bist nicht schuld an diesem Gegentreffer natürlich, aber du warst der Gegenspieler mit Julian Köster. Natürlich steht da auch noch ein Torwart dahinter. Wie gesagt, natürlich keine Schuld, aber letztlich warst du da. Hast du darüber nachgedacht, ob du es noch hättest verhindern können?
Natürlich. Man wusste schon in dem Moment, beziehungsweise das war auch kein Spielzug, der zum ersten Mal gespielt wurde. Wir waren auch darauf vorbereitet. In der Regel hat er das 1-gegen-1 nur zur anderen Seite gesucht und darauf waren wir eingestellt. Das war gefühlt in den 70 Minuten das erste Mal, dass er den Weg gegen die Hand geht und deswegen hat er uns da ein bisschen auf dem falschen Fuß ertappt und natürlich ist es mein Anspruch, der Anspruch der Abwehr, das besser zu lösen, auch vor allem in dieser entscheidenden Situation. Das tut weh, so ist aber in gewisser Weise der Handball, dass so Kleinigkeiten entscheiden und wenn man in diese Verlängerung geht, dann weiß jeder, dass das kleinste Dinge sind, die das Spiel am Ende in eine Richtung lenken können. Mir tut viel mehr weh, dass wir in der gefühlt 50. Minute plus minus die Chance haben, das Spiel zu entscheiden, den Sack zuzumachen und das dann einfach nicht schaffen. Und hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber da auch 2 Tore in Führung sind, noch ein drittes drauflegen können und das nicht machen. Und wenn wir das in dem Moment schaffen, glaube ich, dann geht das Spiel in unsere Richtung und das verpassen wir. Und lass uns am Ende auf eine Verlängerung ankommen. Und da wissen wir aus dem letzten Jahr, aus eigener Erfahrung, was alles möglich ist. Letztes Jahr im Sommer hatten wir den Ausgang stets auf unserer Seite. Dieses Mal nicht. Und deshalb tut diese letzte Aktion weh natürlich. Trotzdem, was viel mehr wurmt, dass wir im Spiel trotz einer durchwachsenen Leistung die Chance haben, das zu entscheiden und das nicht schaffen.
Wir haben eben über dänische Dominanz gesprochen und zur dänischen Dominanz gehört ja auch diese dänische Lockerheit, Leichtigkeit. Lockerheit ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es ist eine Leichtigkeit auf dem Feld. Es läuft einfach, da ist sehr viel Fluss. Kann man bei dem Turnier von einer deutschen Verkrampfung sprechen?
Verkrampfung ist vielleicht oder klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber trotzdem waren wir nicht so frei, wie wir vielleicht im Sommer bei den Olympischen Spielen waren. Wir haben zu viel Probleme gehabt, einen richtigen Flow ins Spiel zu bekommen. Wir konnten kaum übers Tempo erfolgreich sein, was uns eigentlich immer stark gemacht hat, eine vernünftige Abwehr zu spielen. Dass unsere Torhüter eigentlich immer Weltklasse halten, ist auch etwas, auf was wir uns verlassen können. Und daraus konnten wir oft leichte Tore im Tempo machen und so einen Flow ins Spiel kriegen, dass auch unser Angriffsspiel dann leichter von der Hand gegangen ist. Das haben wir kaum geschafft im ganzen Verlauf des Turniers. Deshalb war es sicherlich nicht so frei und locker, wie es sein sollte.
Weil ihr vom Mindset her auch diesmal anders bei Olympia, da konntet ihr nur gewinnen in diesen Spielen. Viertelfinale in Frankreich vor französischen Fans. Halbfinale Spanien, erwartet man auch nicht unbedingt einen Sieg von euch. Diesmal kommt man als Olympia-Zweiter ins Turnier und hat natürlich dann auch den Anspruch, viel zu erreichen.
Ja, natürlich ist das etwas, was mit reinspielt. Es sind auch Themen, über die wir natürlich in der Mannschaft sprechen und wo wir sagen, dass wir uns diesen Druck nehmen wollen. Trotzdem hat das bei dem Turnier nicht gut genug geklappt. Wir haben am Ende die Aufgaben erledigt, die wir erledigen mussten. Das ging schon mit den Testspielen los, haben Brasilien zweimal geschlagen, wenn auch ohne Glanz beide Male.
Aber und wie man hinterher gesehen hat.
Sind die Brasilianer auch nicht schlecht und haben eine gute Form gehabt. Und deshalb haben wir uns vielleicht auch in manchen Situationen ein bisschen schlechter gemacht, als wir sind. Wir hatten eine doch starke Vorrundengruppe, eine ausgeglichene Vorrundengruppe, die man erstmal mit 3 Siegen abschließen muss. Trotzdem war nach jedem Sieg eine gewisse Unzufriedenheit mit der Leistung zu spüren. Und das hat uns einfach bis zum Ende begleitet. Und das ist eigentlich schade, weil wir unsere Aufgaben erfüllt haben und das uns eigentlich mehr Sicherheit geben sollte, als dass es uns irgendwie unsicher machen sollte.
Letztlich muss natürlich auch viel funktionieren in so einem Turnier. Es müssen ja nahezu alle Spieler ihr Limit erreichen. Das war einfach nicht der Fall. Du hast schon gesagt, es gab zum Beispiel überragende Torwartleistung. Es gab aber auch Spieler, die müde wirkten irgendwann. Es ist natürlich auch ein langes Turnier. Wie war bei dir ganz persönlich so dein Empfinden für dich? Fühltest du dich auch irgendwann müde? Hast du da was gespürt?
Eigentlich nicht. Ich finde, dass ich persönlich sehr gut ins Turnier reinkomme mit dem Spiel gegen Polen. Dann aber vom Gefühl haben sich die Gegner sehr gut auf unser Kreisspiel eingestellt. Also es ist so, dass wir bei den Olympischen Spielen extrem viel über den Kreis gekommen sind, dass wir da, sobald eine Mannschaft etwas offensiver gelöst hat, dann auch natürlich, weil Renas gut funktioniert hat, weil Juri sehr stark war im Sommer, dass wir dann auch die Bälle zum Kreis bekommen haben. Das ist uns jetzt ein bisschen schwerer gefallen. Gegen Tschechien sehr kompakte Abwehr, gegen Italien sehr offensive Abwehr, wo es einen Kreismanndecker gab, gefühlt der die ganze Zeit 60 Minuten mir auf den Fersen war. Deswegen gab es das ein oder andere Spiel, wo ich mich offensiv nicht so entfalten konnte, wie ich es vielleicht gerne machen wollte. Trotzdem habe ich mich nicht müde gefühlt und hatte auch vor dem Viertelfinalspiel genug Energie im Tank und hätte auch noch gerne 2 weitere Spiele gespielt. Deshalb, von müden Beinen war bei mir relativ wenig zu spüren.
Das Offensive deckt sich so ein bisschen mit deinen Erlebnissen in Flensburg im ersten Halbjahr, zumindest wenn wir auf die nackte Zahl der Tore schauen. Hast du da mittlerweile, wir haben da ja zwischendurch mal drüber gesprochen, dass deine Toranzahl einfach nach unten gegangen ist. Da hast du gesagt, ja, aber du müsstest da irgendwie nochmal drüber nachdenken, nochmal gucken, woran das liegen könnte. Hast du da mittlerweile Erklärung für, dass du ja wirklich von einem der Haupttorschützen, ich glaube, es wurde ja dann am Ende wieder mehr, ne? aber zwischendrin war da so ein kleines Loch.
Es gibt sicherlich mehr Antworten. Es gibt jetzt natürlich einen Spieler, mit dem ich mir die Spielzeit teile. Also Lukas und ich spielen ja nahezu identisch viel. In den Jahren vorher habe ich den Großteil offensiv alleine gespielt. Dann ist es ganz logisch, dass man auf mehr Tore kommt. Ich hatte das ein oder andere Problem mit meinem Körper, was vielleicht auch das Angriffsspiel nicht so leicht gemacht hat. Und natürlich auch viel Fokus auf Abwehr. Und als Kreisläufer hat man generell im Gegenstoß nicht die allergrößte Rolle. Das sind so ein paar vielleicht Erklärungsversuche, warum es nicht so geklappt hat, wie vielleicht in den Jahren vorher. Trotzdem glaube ich, kann ich auch sagen, dass man als Kreisläufer auch wichtig für die Mannschaft sein kann, wenn man nicht der Haupttorschütze ist. Und das darf man nie vergessen, dass jeder Spieler, der Teil der Mannschaft ist, auch eine extrem wichtige Rolle hat. Auf dem Spielfeld, sogar auch auf der Bank. Und da geht es nicht am Ende um geworfene Tore, um gespielte Minuten, sondern um das Puzzleteil, das man selbst ist und ob man da die Aufgaben erfüllt.
Es wäre in der Tat Wahnsinn, wenn man jetzt einen Kreisläufer allein an seinen Toren bemessen würde, völlig logisch. Aber trotzdem hast du ja gehadert, ne? Weil du bei Olympia diesen Flow einfach hattest, so viele Bälle bekommen hast, so viele Tore machen konntest.
Ja, das ist dieser berühmte Flow, von dem gefühlt im Sport jeder spricht. Und den gibt es aber einfach. Wenn es läuft, dann läuft es, dann macht man sich keine Gedanken, dann steht man gefühlt immer richtig. Und wenn man aber das einmal verliert und sich zu viel Gedanken macht, dann bist du immer diesen Augenblick zu spät und dann ist es schwer, da rauszukommen. Trotzdem ändert das ja nichts an der Herangehensweise, dass man weiter daran festhält, was man immer gemacht hat, wie man trainiert, auch weiß, dass man in der Lage ist, so gut zu spielen und einfach alles für die Mannschaft zu geben. Und ja, das ist die Aufgabe für jeden einzelnen Spieler und natürlich auch für mich.
Nochmal zurück zur WM. Wir neigen in Deutschland dazu, dann auch immer sehr schnell alles komplett in Frage zu stellen. Du bist ja auch jemand, der sehr kritisch mit sich und seiner Mannschaft ist und der eigenen Leistung. Auch Juri Knorr zum Beispiel äußert sich immer sehr kritisch, wenn es nicht gut war, was ja auch gut ist. Seid ihr da manchmal dann auch zu negativ?
Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder muss damit selbst umgehen, wie er das spürt. Und da muss sich auch keiner verstellen. Wenn man diese negativen Dinge spürt, dann soll man auch darüber sprechen und diese aufarbeiten. Und wenn man am Ende zum Ergebnis kommt, dass man zu negativ war, dann ist das gut. Trotzdem, glaube ich, ist es auch wichtig, einfach das rauszulassen, was man spürt. Und wenn das was Negatives ist, dann darf das auch raus. Wir dürfen uns nur nicht kleiner machen oder nicht schlechter machen, als wir sind. Und auch von Rückschlägen, wie im 6. Platz bei einer Weltmeisterschaft, was immer noch von der Platzierung, finde ich, gar nicht so schlecht klingt, wenn wir immer sagen, es gibt die großen 2-3 Mannschaften und dahinter sind es 5 Mannschaften, die um die Plätze danach kämpfen. Ist ein 6. Platz irgendwo in der Mitte für ein durchwachsenes Turnier von uns, glaube ich, immer noch in Ordnung. Und deshalb ist es immer ein schmaler Grat, natürlich kritisch zu sein, sich trotzdem aber nicht zu schlecht zu machen.
Muss man denn Dinge hinterfragen? Oder?
Absolut. Also muss man immer. Wir haben auch nach Olympia Dinge hinterfragt und da genug gefunden, was man noch besser machen kann. Trotzdem natürlich wohl wissend, dass viel für uns gelaufen ist. Und das gibt es sicherlich bei diesem Turnier noch mehr. Und man kann auch nur besser werden, wenn man über das spricht, was zu verbessern ist.
Es wird natürlich auch immer über den Trainer gesprochen. Kam von Alfred Gislason genug, auch von außen, kam in den Auszeiten genug Input für euch? Hat er euch genug an die Hand gegeben?
Ich denke, dass er genauso gearbeitet hat wie in den Turnieren vorher, nämlich auch den Spielern da den Freiraum gegeben hat, Dinge anzusprechen. Und das ist natürlich auch klar, dass bei einer entscheidenden Auszeit dann jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird oder jedes Wort, was nicht gesagt wird, auch auf die Goldwaage gelegt wird. Wenn wir am Ende mit der letzten Auszeit das Tor machen in der regulären Spielzeit und als Sieger weitergehen, dann wird vielleicht gesagt, Alfred hat den Spielern da genau den richtigen Freiraum gegeben, um einen Spielzug anzusagen. Jetzt war es andersrum, deswegen glaube ich, kann man das an ein, zwei Auszeiten nicht festmachen. Die Arbeitsweise war genau wie vorher. Wir waren akribisch vorbereitet, wir haben im Video alles gesehen, was die Gegner gegen uns spielen, haben uns Pläne zurechtgelegt. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, zu einfach da zu sagen, dass Alfred bei dem Turnier nicht gut performt hat. Das sehe ich eigentlich nicht so.
Die Perspektive weiterhin positiv für die deutsche Nationalmannschaft?
Absolut. Wir waren jetzt in der Verlängerung ein Tor vom möglichen Halbfinale entfernt. Das fühlt sich gerade mehr an, als es ist, weil das Turnier nicht diesen Weg weitergeführt hat, den wir im Sommer gegangen sind. Trotzdem, wenn man sich Altersstruktur anguckt, wenn man sich anguckt, dass auch bei dem Turnier wichtige Spieler ausgefallen sind, ist es nach wie vor positiv und wir werden ab der nächsten Lehrgangsmaßnahme wieder voll angreifen und dann auch weiter versuchen, in den nächsten Halbfinalen wieder dabei zu sein.
Es wird die nächsten Turniere geben.
Wie jedes die kommen Jahr. Schneller, als einem manchmal lieb ist.
Deswegen. Meistens in Dänemark oder in Deutschland.
Richtig.
Ganz interessanter Punkt noch, Mike Machulla hat für uns eine WM-Kolumne geschrieben und er hatte hinterher geschrieben, negativ ist ihm jetzt wirklich in Erinnerung auch geblieben, dass die Kontrolle über die Drei-Schritt-Regel wirklich endgültig weg ist, dass quasi nicht mehr existent ist, weil einfach jeder Spieler, auch die Topspieler natürlich 4 bis sogar 5 Schritte machen. Wie empfindest du das als Abwehrspieler?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich im Spiel überhaupt keine Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen, sondern man versucht einfach nur zu verteidigen und achtet nicht darauf, ob es jetzt 2, 3, 4 oder manchmal 5 Schritte sind. Manchmal, wenn man ein 1 gegen 1 deutlich verliert, dann fragt man sich schon, wie ist er jetzt mit 3 Schritten so einen weiten Weg gekommen? Und dann ist oft die Antwort, dass es vielleicht einer zu viel war. Ja. Aber alles in allem entwickelt sich der Handballsport natürlich in die Richtung, das hat keine Mannschaft, das ist exklusiv, dass man sagt, Frankreich, Spanien und Deutschland dürfen 4 Schritte machen und der Rest darf nur 3. Also das ist ja auch nicht so, deshalb ist es eine Entwicklung, die es natürlich für die Abwehrspieler viel schwerer macht, regelkonform zu verteidigen. Das Bittere für Abwehrspieler ist auch, dass oft mit dem 4. Schritt dann noch 2 Minuten rausgeholt werden, weil man logischerweise irgendwann hinten dran hängt. Das ist dann immer sehr, sehr bitter. Alles in allem aber eine Entwicklung, die für alle gleich ist und an die man sich einfach anpassen muss.
Also da ist eine gewisse Akzeptanz. Wir haben da eine Regel, die eigentlich mittlerweile ohne Wert ist. Und man setzt jetzt darauf, die Schiedsrichter werden dann hoffentlich den 5. Schritt ahnden, spätestens den 6.
Ja, natürlich. Man muss sich bei jedem Turnier auch den Richtlinien, die Schiedsrichter an die Hand bekommen, anpassen. Es sind immer 2, 3 Dinge, auf die besonders geachtet werden. Deswegen entwickelt sich der Handball generell immer weiter und es gibt immer neue Schwerpunkte. Von daher muss man das einfach akzeptieren und versuchen, das Beste aus den Situationen zu machen.
Ja, wobei das ja jetzt nicht exklusiv irgendwie WM ist, sondern Handball allgemein.
Also. Handball allgemein, aber ich glaube, die Großturniere sind oft so ein Startschuss für Dinge, die Top-Schiedsrichter dann umsetzen und was dann sicherlich auch irgendwann in die Ligen weitergegeben wird.
Ja, aber da wäre dann ja eigentlich eher das Vorgehen gewesen, wir achten jetzt mal richtig auf 3 Schritte und dann wäre das ganze Spiel wahrscheinlich kaputt gepfiffen worden und dann wäre das überführt worden.
Kann sein,
aber so.
Kann sein.
Oder sie haben sich vorher geeinigt, wir geben sie auf.
Das weiß ich nicht. Da müsste man mal einen Schiedsrichter hier einladen und fragen, wie über solche Themen im Schiedsrichterkreise gesprochen wird.
Ja. Johannes, unser letztes Thema heute ist natürlich, dass diese große Frage im Dezember geklärt wurde. Wie lange war es? Wie lange haben wir sie dir gestellt? Also seit 2018 haben wir sie dir gestellt. Nein, mal im Ernst, es wurde super lange natürlich darüber spekuliert, gehst du zurück nach Melsungen, gehst du nicht zurück nach Melsungen. Du selbst hast gesagt, es ist am Ende eine Grundsatzentscheidung, auch mit deiner Familie, was möchtest du für deine Kinder, was möchtest du für deine Frau oder was möchtet ihr beide zusammen? Warum ist es dann letztlich die Entscheidung pro MT Melsungen geworden, ab Sommer 2026,
genau.
Um das hier noch?
Das war erstmal, wie du angesprochen hast, ein riesenlanger Prozess, der über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, gelaufen ist, wo wir uns einfach abends auf dem Sofa unterhalten haben, wo sehen wir uns, was wollen wir. Wir waren uns immer sehr einig, dass wir uns in Flensburg wohlfühlen, haben aber auch gespürt, dass uns diese Nähe zur Familie fehlt, dass uns die Nähe zu Freunden fehlt, dass in Momenten, wenn ich extrem lang unterwegs bin, meine Frau Hilfe braucht, nicht mal eben jemand innerhalb von ein paar Stunden kommen kann, wenn man Not am Mann ist, sondern dass das gefühlt immer eine halbe Weltreise ist. Und das hat am Ende so ja, den Wunsch in uns wachsen lassen, dass wir wieder näher an die Familie, an die Heimat wollen. Und dann haben wir für uns entschieden, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt. Das ist entweder langfristig in Flensburg zu bleiben, unsere Kinder hier zur Schule gehen zu lassen und dann ja, zu sagen, wir müssen in den sauren Apfel beißen, dass unsere Kinder praktisch ohne Großeltern aufwachsen. Oder wir sagen, wir wollen näher nach Hause. Und am Ende hat sich diese Entscheidung herauskristallisiert. Und dann ist es Melsungen geworden.
waren es nur diese beiden Optionen. Es gab mit Sicherheit Angebote aus allen Ecken der Europas.
Ja, es gab extrem viele Angebote. Es gab aber eigentlich keine, außer diese beiden Optionen, die ich mir hätte vorstellen können.
War das manchmal auch eine Drucksituation, die dich gehemmt hat? Wir reden über 2026, das ist in anderthalb Jahren. Und wenn du sagst, diese Entscheidungsfindung, die lief ja schon seit Monaten. Das heißt, vielleicht zweieinhalb Jahre vor Vertragsende musstest du schon dich damit auseinandersetzen.
Das hat mich nicht gehemmt, nein. Trotzdem war es etwas im Kopf, was immer da ist. Aber das nimmt man nicht mit in die Trainings oder mit aufs Spielfeld, das überhaupt nicht. Trotzdem war es irgendwann schön, als der Moment gekommen war, dass die Entscheidung da war. Obwohl das sehr emotionale Gespräche waren, als man das mitgeteilt hat. Dirk Schmeschke, Holger Glandorf, natürlich auch Menschen, mit denen man hier von Anfang an zusammengearbeitet hat, denen man viel zu verdanken hat, mit denen man unglaublich viele Erinnerungen teilt, die man auch nicht missen möchte. Und deshalb waren das alles Hürden, die ich überwinden musste und was auch gut war, dass es irgendwann geschafft war.
Was bietet Melsung dir, außer natürlich diese familiäre Perspektive, die Nähe zu den Großeltern, was ja unheimlich wichtig ist, sportlich?
Ich glaube, dass der Verein sich in den letzten ein, zwei, vielleicht zweieinhalb Jahren stetig weiterentwickelt hat. Sie haben mit Roberto Garcia Parrondo einen Trainer geholt, der gefühlt den ganzen Verein umgekrempelt hat, der seine Mannschaft aufgebaut hat und der da ein System spielen lässt, beziehungsweise mehrere Systeme spielen lässt, die Melsung extrem dominant auftreten lassen. Man hat das Gefühl, dass die Mannschaft in jeder Lage in den Spielen Herr der Dinge ist, dass sie extrem gut vorbereitet sind, dass sie, auch wenn das zum Teil mit dem 7-6 kein schöner Handball ist, oft gute Lösungen finden. Und deshalb ist es eine extrem positive Entwicklung des Vereins in sportlicher Hinsicht. Und das hat natürlich mir am Ende auch die Entscheidung etwas leichter gemacht, zu sagen, du kannst auch trotz Heimatnähe noch ambitioniert oder sehr ambitioniert Handball spielen.
Spielt da auch mit rein, dass es dir leichter gefallen ist, dass so eine gewisse Seriosität in den Verein gekommen ist, beziehungsweise sein Ruf auch dadurch einfach besser geworden ist? Weil Melsung galt ja lange Zeit als Verein mit sehr viel Geld, der das aber ziemlich planlos benutzt hat.
Ja, den Ruf hatte Melsung. Trotzdem bin ich, das darf man nie vergessen, als junger Spieler nach Melsung gekommen und habe da das Profi-Dasein kennengelernt. Und ich würde sagen, dass ich auch nicht, oder beziehungsweise ich habe auch meine Herangehensweise an den Sport da so gelernt, wie ich ihn heute lebe. Das heißt, es war auch kein verpässtes Umfeld, wo gar nichts möglich war, sondern ich habe es auch damals sehr genossen, Teil des Vereins und Teil der Mannschaft zu sein. Ich habe bis heute Freundschaften, die mich in Melsung verbinden, zum Teil zu Spielern, aber auch zu Leuten, mit denen ich beispielsweise Abitur gemacht habe. Das heißt, der Verein bedeutet für mich auch mehr als, glaube ich, für viele andere in der Handballwelt.
Johannes, du musst gleich zum Training, deswegen kommen wir jetzt zum Ende. Eine Frage zum Echo auf die Bekanntgabe des Wechsels. Einmal der Wechsel an sich und natürlich aber auch der Zeitpunkt kurz vor dem Pokal-Viertelfinale. Wie hast du das empfunden?
Als unglücklich, dass die Freistellung von Nicolai an dem Wochenende zustande kam, glaube ich, hat keiner mitgerechnet, dass die Entscheidung, dass ich Flensburg verlassen werde, irgendwann verkündet werden musste, war klar. Und dann war es am Ende ein Austausch von verschiedenen Parteien, die sich auf diesen Termin geeinigt haben. Finde ich nach wie vor unglücklich. Ich will jetzt aber auch nicht da irgendwie nachtreten und sagen, der ist schuld, der wollte das unbedingt. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass es in dem Moment für extrem viel Wirbel gesorgt hat, was in der Phase sicherlich nicht optimal war. Trotzdem bin ich auch sicher, dass es an jedem anderen Zeitpunkt auch große Wellen geschlagen hätte, dass es da auch viel negatives Feedback oder viel Feedback, sage ich mal, gegeben hätte. Deshalb müssen wir jetzt einfach akzeptieren, dass es so gelaufen ist. und aber auch wissen, dass es an der Ausgangslage nichts ändert, dass ich bis zum Ende für die SG alles geben werde und dann wir uns, glaube ich, bei Verabschiedung in die Augen gucken können und sagen, dass wir eine sehr, sehr gute Zeit hatten, dass wir einander lieb gewonnen haben und auf jeden Fall jetzt noch die letzten Monate und Jahre genießen.
Gab es da irgendwie einen anderen Umgang mit dir beim Heimspiel? Das war ja das erste und einzige Heimspiel seitdem. Gegen Bietigheim am 27. hast du da irgendwas gespürt, dass Leute anders mit dir sprechen, anders mit dir umgehen?
Nein, und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, dass es in persönlichen Gesprächen immer sehr viel Verständnis für Entscheidungen mitgeteilt werden, dass man aber das Gefühl hat, dass die ein und dieselbe Person im Internet sich anders äußert und da vielleicht sich auch hier und da im Ton vergreift. Und das macht es manchmal ein bisschen schwer zu akzeptieren oder schwer zu verstehen, weil man über mittlerweile 7 Jahre hier ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und dann die Welt ein bisschen auseinanderklaffen. Aber in der Halle selbst habe ich nichts Negatives gespürt und habe ganz im Gegenteil nach wie vor viel Rückenwind und viel Unterstützung gespürt und das macht bei mir auch eigentlich nur Lust auf das nächste Heimspiel.
Die Nachricht an sich war ja dann auch ehrlicherweise nicht mehr so überraschend und letztlich ging es um den Zeitpunkt, darum, dass man dich in Melsungen-Klamotten sehen musste. Das ist natürlich auch dann im Sport ein sehr emotionales Thema. Davon lebt der Sport in beide Richtungen, ehrlicherweise. Und deswegen sicherlich so aufgeladen.
Absolut. Verständnis von meiner Seite ist natürlich da. Die Art und Weise, wie man dann kommentiert, schreibt, ist eine andere Geschichte. Aber auch das gehört, glaube ich, in der heutigen Zeit dazu.
Auch darüber wurde hier schon häufig gesprochen. Es sind irgendwie zwei Welten. Jeder muss damit machen, was er für sich richtig hält.
Und mir ist wichtiger, dass die Welt im normalen persönlichen Umgang harmonisch ist, dass man sich da die Meinung sagen kann und vernünftig miteinander sprechen kann. Und solange das gegeben ist, kann man, glaube ich, Social Media sein lassen und das echte Leben dafür wichtiger nehmen.
Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine offenen Worte.
Dankeschön.
Ich muss dich jetzt entlassen, weil ich möchte nicht die Quittung von Jürgen Gottfriedsson kriegen, wenn du zu spät kommst.
Weise Entscheidung.
Ich glaube, was würde mich das kosten?
Ach, ich weiß es gar nicht genau. Ich bin noch nicht so oft zu spät gekommen, aber ein paar Euro wird das schon kosten.
Ja, das möchte ich nicht riskieren. Also vielen Dank, Johannes. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. An die SG viel Erfolg am Sonntag beim HC Erlangen, 16.30 Uhr. Schwieriges Spiel bei einem Abstiegskandidaten. Dienstag in der Euroleague und dann geht das Programm natürlich weiter. Alle Hölle Nord Folgen auf SHZ.de, Spotify, Apple Podcasts und auch auf anderen Portalen, wie auch in unserer SHZ Audio App in der SHZ Hörbar. Passt auf euch auf, bleibt weiterhin gesund und bis demnächst. Tschüss.